Dieser Inhalt wurde von der Presse in redaktioneller Unabhängigkeit gestaltet. Er ist mit finanzieller Unterstützung unseres Kooperationspartners entstanden.
Wirtschaftsliberalismus versus Vollkaskostaat. Wie viel Marktwirtschaft steckt eigentlich noch in Österreich? Im nachfolgenden Podcast wirft Eva Komarek, General Editor for Trend Topics in der Styria Media Group, gemeinsam mit einer hochkarätigen Expertenrunde einen näheren Blick auf genau diese Frage. Für den Systemtalk der Industriellen Vereinigung Oberösterreich sind im Studio der Presse zu Gast Andreas Klauser, CEO von Palfinger, Klaus Pöttinger, Eigentümer des oberösterreichischen Familienunternehmens Pöttinger Landtechnik GmbH und Joachim Heindl-Krutsch, Geschäftsführer der Industriellen Vereinigung Oberösterreich.
Herr Heindl-Krutsch, ich würde mal ganz gern mit Ihnen in die Runde starten. Österreich hat im internationalen Vergleich an Produktivität verloren, die Jahresarbeitszeit sinkt, gleichzeitig kämpft aber die Wirtschaft mit Arbeitskräftemangel. Was läuft in Österreich schief? Ist die Leistungsbereitschaft verloren gegangen? Und vor allem, wie schneiden wir denn jetzt bei der Produktivität im internationalen Vergleich ab?
Also ich glaube, der Standort Österreich wird von zwei Seiten in die Zange genommen. Auf der einen Seite sind wir in den letzten Jahren sehr viel teurer geworden im Zuge der hohen Inflation. Die höchste Inflation Westeuropas hatten wir. Und auf der anderen Seite haben andere Länder, nenne als Beispiel China, sehr stark aufgeholt, beziehungsweise sind vielleicht sogar auf der Überholspur. Und sozusagen von beiden Seiten kommt die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Österreich damit unter Druck. Und als weiteres Element haben wir natürlich, und darüber wollen wir ja heute auch reden, die Österreicher und Österreicherinnen sind mittlerweile sehr teilzeitverliebt. Wir sind eine Teilzeitrepublik geworden, die Jahresarbeitszeit sinkt. Die Vollzeitbeschäftigung nimmt ab und damit sozusagen arbeiten immer mehr Leute, in Summe immer weniger. Und dass sich das irgendwann nicht mehr ausgeht, wenn die Produktivität nicht entsprechend mitwächst, ist, glaube ich, logisch.
Was glauben Sie, was sind die Gründe, Herr Pöttinger, was sind denn die Gründe dafür, dass wir so eine Teilzeitrepublik geworden sind? Das waren wir ja nicht immer.
Ja, der Anreiz für zur Vollzeitarbeit ist verloren gegangen. Und auf der anderen Seite sind die Sozialsysteme die größten und best ausgebauten Testen in der Welt. Der Anreiz zur Arbeit ist nicht mehr da. Dann haben wir auch die Debatte 20 Jahre lang Life-Work-Balance. Die Leute schämen sich ja fast, wenn sie gerne arbeiten. Und diese graduellen Verschlechterungen, die wirken zudem. Wir als Unternehmer, wir haben da feine Haare. Weil wir wissen, der Abstieg, der beginnt ganz langsam, da passiert noch nicht viel, aber dann geht's schnell. Und deswegen sehen wir das mit allergrößter Sorge.
Herr Klauser, Sie waren ja auch recht viel international tätig. Wie sieht das jetzt auch in anderen Ländern aus mit dem Arbeitswillen, mit der Arbeitsbereitschaft? Ist das jetzt so ein österreichisches Phänomen oder ist das sozusagen auch woanders in Europa zu beobachten?
Grundsätzlich ist es ein europäisches Phänomen, aber in Österreich sehr ausgeprägt. Wir haben fast 10 Jahre in den USA gelebt und da ist einfach der Anreiz da, dass man arbeiten muss, wenn man auch, sage ich, vom sozialen Gefüge her oder vom Netz oder diese Vollkaskoversicherung des Sozialstaates nicht hat. Also hat man mal diesen Anreiz. Das ist auch nicht immer gut, weil die Menschen natürlich auch unter Druck sind. Auf der anderen Seite, wie der Pöttinger schon gesagt hat, ist natürlich auch das Thema, dass sich Leistung, Arbeit auch wieder lohnen muss. Ja. Und interessanterweise war ein sehr berühmter Oberösterreicher, der das gesagt hat, und das steht sogar auf seiner Statue in der Stadt Steyr, Josef Werndl, hat gesagt, Arbeit ehrt. Und ich glaube, das sollte man auch wieder in Betracht ziehen, beziehungsweise auch Work-Life-Balance, was auch immer, auch im Hinblick auf die Zukunft, dass man sich leisten kann, leisten möchte, dass man auch die Welt mitgestalten kann, das muss man sich leisten können. Das heißt also, hier muss man auch arbeitswillig sein, arbeitsfähig.
Das heißt also, die Arbeit wird woanders anders honoriert als in Österreich und das ist mit ein Grund, warum die Leute sagen, naja, der finanzielle Unterschied ist eigentlich nicht so groß, warum soll ich mehr arbeiten?
Ganz genau, wenn Sie jetzt eine Überstunden haben, ist bei uns auch nicht mit Samstagsarbeit, dass Sie das, was Sie eigentlich gut und mehr verdienen, weil Sie am Samstag arbeiten, aber aufgrund der Abzüge dann eigentlich netto nicht mehr bleibt, wo bleibt der Anreiz? auf der anderen Seite nicht die soziale Komponente, das soziale Umfeld, der Sozialstaat, der das alles abfedert. Das heißt also, wenn ich mehr Geld brauche, schaue ich zuerst, wo kann ich irgendwelche Töpfe anknappern, wo es das Geld hereinregnet, anstelle zu arbeiten.
Also wir befinden uns jetzt irgendwo in einer Wohlstandskrise, aber ich sage vor 20 Jahren, ich habe selber gesagt, 20 Jahre Work-Life-Balance, vor 20 Jahren war ja die Arbeitsmoral oder der Arbeitswille doch noch anders. Was ist in diesen 20 Jahren passiert? Weil sozusagen die soziale Absicherung hat es ja in Österreich auch davor schon gegeben.
Ja, also der Österreicher hat ein Problem mit dem Begriff Wettbewerb. Mhm. Er liebt zwar die freie Wahl, wenn er Geld hat, ja, dann darf er jetzt entscheiden, wo er ausgibt. Das liebt er. Wenn man ihm sagt, du immer dann, wenn du einen Euro in die Hand nimmst, oder in dem Fall 2 Euro in die Hand nimmst, bewerben sich jetzt alle Lieferanten um diese 2 Euro, dass das untrennbar miteinander verbunden ist, freie Wahl und Wettbewerb, und nur auf dem Wettbewerb eigentlich unser Wohlstand fußt, da werden sie Widerspruch ehren. Dann sage ich, glücklich ist, wer vergisst, dass auf der Medaille Wohlstand auf der einen Seite freie Wahl und auf der anderen Seite Wettbewerb steht. Und dieses schizophrene Denken wollen wir aufklären.
Ja, gut. Genau in dieser Entwicklung, die natürlich durch Corona enorme Beschleunigung bekommen hat, da ist ja diese Vollkasko-Mentalität noch einmal viel stärker noch einmal forciert worden. Nenne dazu 2 Zahlen. In den 1960 waren die Sozialausgaben in Österreich 17% des BIP. Heute liegen sie bei 30% des BIP. Also wir verteilen immer mehr um. In der Zwischenzeit sind nur mehr 20% der Österreicherinnen und Österreicher Nettotransferzahler. Also zahlen ins System mehr ein, als sie zurückbekommen. 80% sind schon Empfänger. Und von einem Familieneinkommen sind 40% schon Sozialtransfers. Also das ist natürlich alles andere als leistungsförderlich. Und damit rentiert sich Teilzeit, ja. In Österreich hat man mal gesagt, jeder, der rechnen kann, arbeitet Teilzeit, weil es einfach mit Vollzeit sich nicht mehr auszahlt zu arbeiten. Das ist leider so.
Ja, und vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt hier. Man darf nicht vergessen, dass all diese, ob das jetzt die Investitionsprämie waren, auch all diese Covid-Maßnahmen, die durchaus notwendig waren und einen guten Restart geschafft haben, dass die nur als temporär zu betrachten sind. Und der Österreicher, und da muss ich wirklich sagen, das ist jetzt der Österreicher, neigt dazu, dass wenn er einmalig etwas bekommt, dass er davon ausgeht, dass das immer so kommt. Ja? Und ich glaube, da sind wir auch gefordert, da sind auch die Medien gefordert, hier Aufklärung zu schaffen. Das war ein Restart, das ist wie wenn ein Haus abbrennt, bekommt man Hilfe, aber dass man dann das Haus in Zukunft auch in Ordnung hält, ist jeder selbst verantwortlich. Dieses Thema, glaube ich, muss man hier auch klar helfen.
Ich meine, das Thema Selbstverantwortung ist in Österreich unter die Räder gekommen. Wo ist der öffentliche Aufschrei, dass die Ergebnisse an unseren Schulen und Bildung ist das Kapital für die Zukunft, immer schlechter werden? Der fehlt völlig. Es geht uns so gut in Österreich, wir sind so gemütlich. Ja, auf einer Bergtour ist es auch am gemütlichsten, wenn es leicht bergab geht. Aber es geht nicht permanent leicht bergab. Sondern wir müssen auch wieder investieren in die Zukunft.
Sie haben zuerst angesprochen, die Corona-Pandemie-Unterstützung seitens des Staates. War jetzt das Krisenmanagement der Politik überzogen? War das falsch, dass wir sozusagen zu diesem Vollkasko-Staat geworden sind? Und was tut man jetzt dagegen? Also wie kommt man auch irgendwo wieder zu einem Systemwechsel?
Also jetzt mal für unser Unternehmen und ich spreche auch für viele Unternehmen in Österreich, auch im Salzburger Raum speziell, muss ich sagen, waren diese Maßnahmen die richtigen und wichtig. Ob es dann wirklich alle so getroffen hat, wo es hingeleitet werden sollte, ist eine andere Frage, aber für den Restart war es wichtig. Die Menschheit oder die Bevölkerung in Österreich ist davon ausgegangen, dass das halt dann auch als Maßnahme bleibt. Und das müsste man oder das hätte man damals auch seitens der Politik klarer kommunizieren können. Wir helfen euch, für einen guten Start zu sorgen. Das war wichtig, deshalb haben wir auch gute Möglichkeiten gehabt, auch das Wirtschaftswachstum wieder anzukurbeln. Nur das ist dann jetzt nicht eine begleitende Maßnahme für die nächsten 10 Jahre. Das wurde verabsagt.
Im Nachhinein ist man immer gescheiter. Ja, das muss man immer dazu sagen. Aber trotz alledem, vergleiche es mit der Schweiz, wie sind die aus der Krise herausgekommen? Ja, die Schweiz hat sozusagen pro Kopf weit weniger ausgegeben als Österreich und ist trotzdem schneller aus der Krise herausgekommen. Also Wirtschaftsliberalismus zahlt sich aus. Den gibt's halt in der Schweiz in der Tradition seit ewig. In Österreich halt weniger. Auch wenn Österreich berühmt ist, global mit Hayek und Co., aber leben tun wir was anderes.
Es müssen sich die österreichischen Entscheidungsträger doch fragen, und wir Bürger auch. Wieso kann die Schweiz die beste Infrastruktur, die geringsten CO2-Emissionen, die besten Universitäten, das höchste Niveau in den PISA-Abschlüssen erreichen, mit 32% Staatsquote, während Österreich für überall mittelmäßige Qualität 51 braucht. Und dann kauft der Schweizer mit 7% Mehrwertsteuer ein. Wie machen die das? Ich glaube, ein Besuch in der Schweiz würde sich lohnen.
Würde sich lohnen? Bitte.
Nein, ich glaube auch, was ganz wesentlich ist, ist auch angesprochen, die Bildungspolitik. Wir sind ja, und das ist auch der aktuelle Bildungsminister, immer sehr an was Neues zu erfinden. Ich denke, es würde aus meiner Sicht schon einmal reichen, wenn man die bestehenden Konzepte, die es gibt, ob das HTL ist, ob das Fachhochschulen ist, dass man die wirklich stärkt und dort schaut, wo kann man nachbessern oder verbessern, anstelle immer zu überlegen, was muss alles neu und anders werden. Das Bildungssystem, wo wir herkommen, war ja kein schlechtes. Ja? Und wenn man sich auch schaut im internationalen Vergleich, wo österreichische Manager überall aufschlagen, ob das Wolfgang Mayr bei der Lufthansa war oder sonstige Themen, das kommt ja nicht von ungefähr. Ja? Das heißt, hier alles zu sagen, wir sind ein fast afrikanische Zustände, wir müssen alles neu überdenken, alles neu, ist nicht notwendig. Ja? Und davon abzulenken, dass man einfach in den Details nachbessert, das finde ich auch unverantwortlich seitens der Politik.
Nämlich an den Lehrern. Also das, alle Studien zeigen, der Schulerfolg hängt an einem Faktor, die Lehrer. Hängt nicht an der Klassengröße, nicht am Gehalt, es hängt an den Lehrern. Und wir brauchen für die Zukunft best ausgebildete Mitarbeiter.
Aber ich würde ganz gerne nochmal auf das Beispiel mit der Schweiz kommen, ja, auch allein wegen des Größenverhältnisses. Was macht denn die Schweiz so anders als wir? Was sollten wir uns denn dort abschauen, Herr Heinrich?
Also die Schweiz unterscheidet sich von Österreich, weil sie den Föderalismus wirklich lebt, weil sie direkte Demokratie lebt und weil sie Wirtschaftsliberalismus lebt. Und das ist die Basis dafür, dass die in allen Rankings weltweit unter den Top 3 sind, während Österreich in allen Rankings weltweit im Mittelfeld ist, Tendenz sogar absteigend. Erinnere daran, 2010 war Österreich im IMD-Ranking 14. und Dänemark 13. Heute ist Dänemark 1. und wir sind 24. Also der schleichende Abstieg ist im Gange und wir sind halt jetzt nicht mehr um das besser, was wir teurer sind, und deswegen kommt unsere Wettbewerbsfähigkeit so unter Druck.
Was ich auch nicht vergessen darf in der Schweiz, ist natürlich auch der Zugang zu Kapital. Ja, wir haben ja auch in meinem früheren Unternehmen, der CNN Industrial, auch einige Sitze für die Internationalisierung in der Schweiz gehabt. Und da war natürlich auch der Zugang zum Kapital ein anderer. Ja. Und sobald man hier Businesspläne präsentieren muss, dass man zu Kapital kommt, überdenkt man die besser, wird kompetitiver. Und nicht wie bei uns auf System gesetzt, das kommt sowieso irgendwo her. Das sind schon Parameter, ob es jetzt natürlich von der Taxierung etc., die natürlich auch hier für die Schweiz spricht.
Eine Anekdote, die mir passiert ist, ein Mitarbeiter in der Schweiz, ein Schweizer Monteur, der sagt zu mir, diese Politiker, die immer nur neue Steuern einführen wollen, das weiß ich schon, was die wollen. Was soll denn der Bäcker tun, wenn er mehr Steuern zahlen muss? Er muss sie auf den Preis draufschlagen, dann zahlt er wieder ich, nur dass er mehr Geld hat. Das sehe ich überhaupt nicht ein. Und das Bewusstsein in Österreich, dass Steuern Kosten sind und Kosten Preise machen,
ja,
das ist überhaupt nicht gegeben. Also wir haben die Aufklärung im Wirtschaftswissen, haben wir 200 Jahre verschlafen, ehrlicherweise. Manche wissen es, aber die Mehrheit weiß es nicht. Aber Schweizer, jeder Schweizer Bürger weiß das.
Ja, aber auch die Wirtschaftsbildung, wenn wir im Prinzip Bildung angesprochen, ist natürlich auch ein wichtiges Thema, dass einfach das Verständnis der Wirtschaft, wie Wirtschaft funktioniert, dass man das auch lernen muss und nicht nur in einer Hack, sondern auch in anderen Schulen. Und das sind genau die Themen, die ich zuerst gemeint habe, wo es einfach an vielen kleinen Schrauben, an denen man drehen kann, um das ganze Bildungssystem neu erfinden zu müssen. Das sind Basics, eine Stunde mehr im Lehrplan, ja, wo man einfach sagt, okay, wie funktioniert auch die Welt wirtschaftlich und nicht nur, wie das Zusammenspiel der Parteien funktioniert.
Ich möchte es wirklich betonen. Wir haben ja voriges Jahr so eine Schulbuchanalyse gemacht für Wirtschafts- und Geografie. Und was in den Büchern in Österreich drinnen steht, ist haarsträubend. Ja? Also da ist Marktwirtschaft, Globalisierung, Finanzmarkt ist zu 90% negativ konnotiert. Und Wirtschaft ist Ausbeutung, Kapitalismus ist negativ, wir brauchen Systemveränderung. Also das ist auch, die Kinder werden von klein auf in Wahrheit in eine falsche Richtung hin informiert. Da fehlt es an professioneller Wirtschaftsbildung.
Mhm. Und das ist auch noch der große Unterschied zur Schweiz. Also in Österreich muss keiner eine Verbesserung nachweisen, der jetzt in einer Schule oder in einem Krankenhaus arbeitet oder in einem öffentlichen Amt. In der Schweiz muss jeder, der eine öffentliche Funktion inne hat, nachweisen gegenüber seinem Bevölkerung oder seinem Adressaten, was er getan hat, dass es besser wird. Und es geht nicht um die Revolutionen, es geht um jedes Jahr 1%, 2% besser zu werden. Und das machen sie uns voraus. Und ein Bahnticket in die Schweiz wäre eine sehr gut angelegte Investition.
Solange man nicht mit der Bahn über Deutschland fahren muss. Dann kommen sie nicht an.
Aber vielleicht nochmal zurück zu der Frage, warum ist jetzt Österreich so wenig wirtschaftsliberal? Wo ist denn die nationalökonomische Tradition denn eigentlich hin verschwunden?
Die war ja nie da, wir waren ja nie ein liberales Land. Wir sind doch gedanklich immer noch im Kaiserreich.
Naja, aber in der Sozialpartnerschaft, muss ich sagen, eigentlich wie sie ursprünglich diskutiert wurde, war sie da, da hat man sich auch fokussiert, dann hat man die Schnittmengen waren vielleicht, das habe ich mit einigen sogar Politikern aus dem sozialistischen Umfeld diskutiert, da war die Schnittmenge ungefähr 60%, wo man Verständigung hatte, 20% links, 20% rechts, über die hat man diskutiert. Mhm. Aktuell ist die Schnittmenge 20% und alles wird sehr diskutiert. Mhm. Und da muss man auch ganz klar sagen, es kann nicht nur darum gehen, wie stehe ich im Wählerbarometer, ja, und wo zeigt mir eine gewisse Zeitschrift am Sonntag am Abend, wo ich im Trend bin, ja, das jeder Politiker für das Parlament am Montag fürchtet, ja, das kann es ja nicht sein, dass ich nur schaue, wo stehe ich im Ranking am Sonntag und dass ich mich dem dann mit meinen Messages am Montag anpasse. Das ist keine Politik, eine Wirtschaftspolitik. Und ich glaube, da ist schon sehr viel ausgemacht.
Und da hat der Andreas Klauser jetzt einen hervorragenden Punkt gesagt. Es geht uns ja nicht darum, dass wir uns gegeneinander, sondern es ist ja unser Österreich, das wir entwickeln wollen. Und in der Vergangenheit war gerade mit den Gewerkschaften das immer noch möglich zu sagen, zuerst backen wir den Kuchen, und da arbeiten wir 90% der Zeit daran, dass der Kuchen möglichst groß wird. Und dann diskutieren wir 10% der Zeit darüber, wer jetzt was runterschneiden darf. Und das ist leider komplett verloren gegangen. Wir sind aber jederzeit bereit zu sagen, konzentrieren wir uns auch wieder auf das Gemeinsame.
Ich glaube, es ist auch eine Pendelbewegung. Also zwischen 100% Planwirtschaft und 100% freie Marktwirtschaft ist das Pendel einfach in den letzten Jahren doch deutlich Richtung Planwirtschaft hinüber gegangen. Und jetzt ist an der Zeit, und Österreich darf sich schon auf seine berühmten Ökonomen ein bisschen berufen und sagen so, jetzt brauchen wir wieder ein bisschen mehr Wirtschaftsliberalismus, Wettbewerb, Leistung, Marktwirtschaft, all diese Elemente, die braucht es jetzt wieder.
Aber auch Leadership, ja. Und ich bin ja immer belächelt worden über diese amerikanisch-italienische Gruppe, wo ich da tätig war, Sergio Marchione, wurde ich ja in Österreich immer belächelt, was hast du gemacht, dass du für einen italienischen Konzern arbeiten musst. Ja? Wenn man sich heute die politische Parteienlandschaft in Österreich ansieht, ist das nicht mehr anders oder sogar schlimmer als in Italien, genau. Mit vielen Splittergruppen. Sie kriegen kein Leadership mehr zusammen, weil immer man sehr viele verschiedene Gruppierungen parteilicher Natur braucht, um überhaupt entscheiden zu können, das irgendwo einzufangen, also analog Italien. Genau. Und das muss es auch wieder geben, dass man auch wieder, sage ich, dann klare Verhältnisse auch schafft. Und da erwarte ich mir auch von der Wahl in Österreich auch hier einen nächsten Schritt vorwärts. Nicht nur von der Europawahl, sondern auch von der Wahl hier im Lande.
Ich möchte da in die Runde einfach diese 41 Stunden hineinwerfen. Wenn man sich jetzt, wir sind Zahlen, geübte, gewohnte Manager und Unternehmer. Wenn man sich jetzt vorstellt, ein Arbeitsplatz, der kostet einmal 200.000 Euro.
In der Industrie?
In der Industrie. Beim Friseur weniger. So, aber vom gegenseitigen Haare schneiden können wir zwei.
Ich sehe nicht.
Wo kommen die 200.000 her? Wer kriegt eigentlich das meiste? Jeder Arbeitsplatz bringt dem Gemeinwesen 30.000 Euro. Also der Staat ist eigentlich der größte Profiteur von dem. Warum will er dann nicht, dass wir investieren? Warum stärkt uns nicht oder sagt uns, ihr müsst investieren, geht's in die Zukunft, sondern behindert uns eher an allen Ecken und Kanten. Und also Kosten sind so hoch, die jetzige Ausbildung ist nicht mehr ganz spitze.
Die Demografie wendet sich gegen uns. Ja, was ist jetzt wirklich das große Problem, jetzt 2 Stunden oder 3 Stunden mehr zu arbeiten? Ja. Und dann können wir mit den Erlösen ins Gemeinwesen das die Staatsbudget konsolidieren. Wir hätten dann endlich Geld für die wirklich notwendigen Netzausbauten für Photovoltaik und Wind und whatever zur Verfügung, weil wir müssen mehr investieren in die Zukunft.
Ich möchte auch da wieder den Vergleich mit der Schweiz bringen, also bei den 41 Stunden. Die Schweiz bekanntermaßen hat, wie ihr Franken durch die Decke gegangen ist, sofort reagiert. Volksabstimmung, Arbeitszeitverlängerung, positiv abgeschlossen worden. Die Schweiz arbeitet heute in Vollzeit 42,7 Stunden. Ja, Entschuldigung, 41,7 Stunden. Also deutlich mehr als Österreich. Und die Welt ist dort nicht untergegangen. Und wenn du eben so teuer wirst, dann musst du eben auch leistungsfähiger werden. Das ist ein ganz normaler Prozess.
Ja. Und du hast jetzt erst vielleicht auch noch ein wichtiges Thema gebracht, das ist das Thema Planwirtschaft. Ja. Das Thema Planwirtschaft ist ja nicht nur per se ein großes Risiko oder Thema für uns, sondern auch im Sinne der Volatilität. Ja. Früher habt heute, ich sage nördlich des Brenners, haben wir in Italien immer gesagt, nördlich des Brennero, haben wir 3 Jahre geplant, 3 Jahre abgearbeitet, Checkmark. Gibt es nicht mehr in dieser Volatilität, wo wir leben. Und da ist natürlich jetzt dann zusätzlich die Planwirtschaft oder der Gedanke der Planwirtschaft noch einmal kontraproduktiv. Das heißt also, hier beißt sich die Katze 2-mal in den Schwanz, ja, weil wir diese Flexibilität in der Volatilität brauchen und weil wir, und das wird uns weltweit begleiten, und da waren die Amerikaner, wir haben es zuerst schon angesprochen, die Amerikaner vorne, die können eigentlich mit einer dieser Flexibilität umgehen. Ja, ich hatte an der Universität in Kenosha Kurse belegt, höre plötzlich eines Abends eine Stimme, die kommt mir vertraut vor, aber in einem Restaurant sitzt der Universitätsprofessor dort, 4-sprachig und teilt Tische ein. Dann habe ich gesagt, was ist passiert? Bist du an der Uni gefördert worden? Nein, seine Kinder müssen zur Highschool, beide gleichzeitig, zusätzliches Geld notwendig. Und der Freitag, Samstag und Sonntag Mittag in einem Restaurant Tische eingeteilt. Ja? Einfach, dass er dieses Gap, die er hat, beim Einkommen abdeckt. Das würde in Österreich in 1000 Jahren wahrscheinlich
machen. Ja. In Österreich würde sofort der Ruf nach einer neuen Sozialleistung für werden. Ja? Und wir haben ja auch ein Problem mit dem, also die österreichischen Lösungen ähneln immer sehr einer DDR-Light-Version. Wenn ich den ORF anschaue, okay, was macht die Bundesregierung? Sie führt eine neue Steuer ein. Aber es gibt keinen Wettbewerb. Wieso? Also, warum kann die öffentliche Hand, wir haben alle ein Interesse daran, dass es einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, aber die könnt ihr ausschreiben und sagen, wer macht mir das beste Konzept für Universum 2? Ja, und da können sich alle privaten Sender auch bewerben. Ja, und wer das beste Konzept macht, kommt zum Zug. Nein, wir schauen zurück in die DDR-Light und sagen.
Was ich dem staatlichen Fernsehen schon zugute halten muss, schauen jetzt sehr viel fern. Aber sie werden zumindest, die Filme werden nicht durch Werbung unterbrochen.
Die werden eben unterbrochen. Ja, ist auch nicht notwendig.
Aber ich bin, da bin ich wieder eher.
Wir wollen einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Aber wir hätten auch gerne mal einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, in dem bei den vielen Krimis, die es gibt, nicht immer der Unternehmer oder der Selbstständige der Täter ist. Ja? Das ist es. Wenn ein Unternehmer vorkommt, ist er immer der Täter. Kannst du schon umschalten.
Und Unternehmertum, guter Stichpunkt, der Unternehmer ist immer der Täter. Unternehmertum ist ja auch in Österreich, hat ja irgendwie keinen guten Ruf. Warum haben wir das, diese Situation hier? Letztlich leben ja alle von der Wirtschaft und davon, dass es Unternehmen gibt.
Da schließe ich doch gleich an. Sagen Sie mir eine Sendung im ORF in den letzten 10 Jahren, in denen unternehmerisches Handeln und Arbeiten vorkommt, so wie es ist. Es gibt keine. Unternehmerisches Handeln kommt im Öffentlich-Rechtlichen immer nur als Karikatur vor. Das ist der böse Ausbeuter oder der jetzt gerade 100 Leute kündigt. Ja. Es ist immer böse, also, und deswegen zieht es auch die jungen Leute nicht dorthin. Das ist ja verständlich. Ja, er will ja sich, er kann sich ja nicht identifizieren mit diesen negativen Bildern.
Übrigens, die Karikaturen gibt es sogar in den Schulbüchern drinnen.
Ja.
Die gibt es sogar.
Ja. Ja, kein Wunder.
Ja.
Das ist der Grund.
Ja, das Unternehmertum bis hin, sage ich auch einmal, Let's Fail, was die Amerikaner haben, nicht nur aktuelle handelnde Personen, auch Unternehmer in der Vergangenheit, da ist jeder irgendwann einmal gescheitert und vielleicht je massiver gescheitert ist und je stärker dann wieder Phoenix aus der Asche gestiegen ist, umso mehr Ansehen hat er genossen. Ja? Und Unternehmertum in Amerika, wenn du heute dir dadurch ein größeres Auto oder größeres Flugzeug sogar leisten kannst, sind sogar deine Partner und Händler stolz. Ja? In Österreich oder Europa muss man sich teilweise für das, was man sich auch leisten konnte oder leisten kann, aber jetzt nicht nur als Top-Manager, sondern in allen Kategorien der Arbeitswelt, sich dafür entschuldigen, was man vielleicht geleistet hat. Und das ist auch, sage ich, ein ansinnendes oder eine Betrachtungsweise, die aus meiner Sicht stark in Frage zu stellen ist.
Gut, wir haben keine Kultur des Scheiterns und wir haben eine Neidkultur.
Ja, die zwei Themen, ja.
Ich glaube, das ist schon, da sind wir wieder beim System-Talk sozusagen. In Österreich sind wir uns alle einig, es braucht für die Ärmsten ein dichtes Sozialnetz. Aber für den Rest braucht es einen Fahrstuhl nach oben. Und nicht weitere Umverteilung, nehme zuerst den Menschen das Geld weg und dann verteile ich Almosen sozusagen für alle, Taschengeld, damit geht Spiel. Sondern den Fahrstuhl nach oben, Aufstieg, mit der eigenen Karriere, für sich selber sorgen, Eigenverantwortung übernehmen. Und dieses Grundprinzip fehlt in Österreich mittlerweile komplett. Am Beispiel der Brutto-Netto-Schere, ja, wird es am allerdeutlichsten, wenn ich mehr arbeite, kriege ich netto in Relation weniger Geld.
Keine Ahnung. Ja, und stolz zu sein, weißt du? Das ist ja nicht nur das Thema, sage ich, dass man es monetär abbildet. Man kann auch stolz darauf sein. Umgekehrt muss man genauso akzeptieren, wenn jemand weniger verdient, kann er sich weniger leisten. Nur kann er es nicht erwarten, dass es von irgendwo herkommt. Das akzeptiere ich auch, weil es muss ja nicht, ob das jetzt Work-Life-Balance oder wie immer genannt wird, sei dahingestellt. Aber das muss man ja jedem zugestehen. Nur es kann nicht jemand, der nichts leistet, erwarten, dass er dieselbe monetäre Situation hat, weil dann führt sich das ganze System ad absurdum, weil warum soll er dann arbeiten, wenn es eh irgendwo auch reinkommt? Ja? Umgekehrt natürlich die unteren sozialen Schichten, und das ist vielleicht auch das, was ich in Amerika negativ gelernt habe, also nicht nur die Obdachlosen, die man in den Straßen sieht, sondern wirklich dieser Kampf ums Überleben für Menschen, die nichts dafür können, für Familien. Und da bin ich schon froh, dass wir da das sozial abgesichert haben, weil das sich zu sehen, zu spüren, das ist dann auch die Kehrseite der Medaille.
Aber wir alle kriegen im Herbst wieder einen Klimabonus, ne? Rechtzeitig vor der Wahl, das hat damit jetzt gar nichts zu tun, was du gemeint hast. Ne?
Und würde man dieses Beispiel von Andreas Klauser zuerst, der Professor, der serviert, durch eine Sozialleistung lösen, da würde der Professor sagen, ich bin dagegen, weil ich kriege zwar 500 Euro, aber der Staat muss irgendjemand der anderen 1500 Euro wegnehmen, dass er es einhebt, dass er mir dann die 500 Euro geben kann. Und das übermorgen brauche ich die Sozialleistung nicht mehr. Und dann bleiben aber die 1500 Euro für alle da. Und das haben die anderen Länder einfach geschnallt, dass das ein großer Staat nicht unbedingt dazu führt, dass der Bürger wohlhabend wird, sondern der andere.
Vielleicht jetzt noch, die Zeit ist schon relativ weit vorangeschritten, Lösungsansätze. Wie schaffen wir einen Systemwandel? Was sind denn die wichtigsten Forderungen jetzt auch an die Politik? Was müssen wir denn ändern? Weil offensichtlich befinden wir uns in einer Abwärtsspirale.
Ja, ich glaube, und wir sind ja auch alle Vertreter der industriellen Vereinigung, die ja hier auch einen Wirtschaftsmotor, den wichtigsten Wirtschaftsmotor auch in Österreich vertritt, einmal zu erkennen und einfach mal zuzuhören, was wir ja auch zu sagen haben als Industrie, ja, dass man auch versteht, wo kommt es her, wie funktioniert das System. Dann kann jeder selbst entscheiden, macht er mit, macht er nicht mit, aber das einmal zu verstehen. Das beginnt auch bei der Bildung, also auch die Wirtschaftsbildung, dass man überhaupt in der Lage ist, das aufzunehmen. Dann natürlich auf der anderen Seite, aus meiner Sicht, die monetäre Seite, dass man also auch, wenn man mehr arbeitet, auch im Nettolohn dann möglichst nahe am Brutto kommt, gerade was Überstunden betrifft oder Wochenendarbeit. Ein ganz wesentliches Thema und auch meiner Sicht, wie ich eingangs schon gesagt habe, das ist Arbeit ehrt, Leistung zahlt sich auch die gesellschaftliche Akzeptanz dafür zu schaffen, dass Leistung per se nichts Schlechtes ist, sondern Leistung uns weiterbringt, ja, dass es einfach auch Schulnoten geben muss. Es muss dann eh jeder schauen, wo er steht. Ich war vielleicht nicht immer der beste Schüler, ja. Aber was man daraus macht, aber dass sich das auch wieder, sage ich, im politischen Umfeld, in der Bevölkerung auch wieder breit macht, dass das durchaus was Positives ist, wenn man leistungsgerecht.
Ich würde sagen, lieber Staat, jeder Bürger braucht ein Kapital, auch für seine Pension. Die ersten 100.000 Euro, die er sich erspart, davon nimmst du von den Zinsen nichts weg. Ja, das bleibt dem Bürger als Ganzes. Dann kann er, wenn er will, später einmal das Eigenkapital für ein Haus haben. Zweimal 100.000 wären 200.000. Hat man schon eine Anzahlung, hat etwas für die Pension. Und das lasst du dem Bürger mal. Nimm ihm nicht immer etwas weg. Man würde vielleicht auch einmal nach Schweden schauen. Dort muss jeder Schwede das sogar dann in Aktien anlegen. Dann würde er die Angst vor den Aktien verlieren.
Der Kapitalmarkt.
Ja, meine Großmutter hatte von ihrem Großvater Aktien geerbt 1890, die 100 Jahre später verkauft worden sind. Da waren sie 100 Jahre in der Familie. Die Aktien waren immer noch was wert. Es gibt nichts Riskanteres als Aktien. Aber über zwei Weltkriege hinweg, über vier Währungsreformen hinweg, die Aktien waren immer noch was wert. Was ist jetzt riskant?
Ich ergänze noch diesbezüglich, also betone, Leistung muss sich lohnen. Ich glaube, das haben wir jetzt ausführlich besprochen. In dem Zusammenhang beginnt es, wie wir gesagt haben, in der Schulbildung, bessere Wirtschaftsbildung, bessere Finanzbildung und endet damit, dass wir nicht trotz höherer Lebenserwartung, längerer Ausbildungszeiten immer noch zur gleichen Zeit in Pension gehen wie in den 70er Jahren. Also wir müssen länger arbeiten und wer in der Pension freiwillig weiterarbeiten möchte, der soll bitte keine Pensionsversicherung zahlen muss. Also das ist idiotisch. Ja, das kann man nicht so lassen.
Ja, und das sieht man natürlich, ja. Da sieht man ja genau, das ist gesprochen in der Pension, wir haben in Amerika das System der Senior Experts gehabt, ja, und seinen eigenen Pool gegeben. Da musstest du schon, ich würde nicht sagen zertifiziert, aber das wurde schon auch gemonitort, dass da nicht alles reinkommt. Aber wenn du diesen Status hattest, dann hast was relativ steuerbefreit, konntest für das Unternehmen noch deine ganzen Erfahrungen einbringen, warst für das Unternehmen leistbar, hast dich auch 3 Jahre, sage ich, auch in dieser Übergangsphase zwischen Vollbeschäftigung und Pension auch entsprechend diese Zeit gut überbrückt und dynamisch überbrückt und diese Leistung eingebracht. Und das fehlt in Europa und in Österreich komplett.
Ja. Das heißt also im Endeffekt für beide Seiten attraktiver machen. Einerseits für die Pensionisten, die sagen, sie möchten eigentlich weiterarbeiten und ich denke, heutzutage sind ja die meisten so fit, dass sie das ganz locker noch ein paar Jahre machen können und andererseits auch mehr Anreiz dafür, für die Unternehmer, dass es auch attraktiv ist, solche Leute im Betrieb zu halten.
Ja, und der Finanzminister kriegt ja sowieso das größte Problem in Österreich in den nächsten Jahren aufgrund der Demografie, aufgrund der stagnativen Wirtschaft. Also da muss was passieren, dass das besser wird. Der Spruch, ich kann mit Teilzeitarbeit keinen Vollzeitwohlstand erarbeiten, der stimmt ganz einfach.
Nichtsdestotrotz haben wir ja durchaus Politiker, die ja sogar dafür eintreten, nicht, dass wir 4-Tage-Woche etc. Also die müssen ja eigentlich auch rechnen können.
Das bezweifle ich.
Das bezweifeln wir. Naja, sie bezweifeln, sie können dann rechnen, wenn sie sich in der Illustrierten am Sonntagabend ihre Wählerstimmen anschauen und ob sie was verloren haben. Da können sie rechnen, da können sie unterscheiden, waren es 33% oder nur 29%, ja. Da schon. Aber zum Teil halt wirklich, sage ich, das gesamte Bild zu sehen, ist halt nur sehr opportunistisch und sehr auf diese Periode, wo man halt da vielleicht tätig ist, ausgerichtet. Ja? Da ist Österreich wirklich einzigartig und da muss man wieder auf das große Ganze kommen. Auf der anderen Seite muss man schon sagen, dass die Politik per se es natürlich auch sehr schwer hat, also auch bei den Ressourcen, ja, es ist auch, man sieht es ja auch bei den Organisationen, wir in der EVA sind natürlich in der glücklichen Lage, dass wir auch junge Manager haben, die hier nachkommen, die auch nachrücken, die das auch ausfüllen. In der Politik ist das sehr dünn gesehen und ich glaube auch hier wird es für Österreich, für Europa wichtig sein, dass die Politik auch wieder ihren Stellenwert hat, aber nicht nur short-term bis zur nächsten Wahl oder bis zur nächsten Umfrage, sondern wirklich gesamt betrachtet für das Land, für Österreich.
Und wenn man da noch anschließt, was macht die Schweizer anders? Die haben das Milizsystem im Parlament. Warum können wir nicht Nationalräte haben, die auch noch in ihrem Zivilberuf verbleiben? Dann schaffen sie viel praxisnähere Lösungen. Sie entfernen sich nicht von der Lebenswirklichkeit in juristischen Gebäuden. Sie bleiben im Leben Teil unserer Gesellschaft und keine eigene Kaste.
Am Ende bin ich für die Systemdiskussion dann trotzdem zuversichtlich. Der alte amerikanische Spruch, Blue Jeans sind dem Marxismus überlegen, der wird zutreffen. Die Frage ist nur, wie lang dauert es und wie groß müssen die Schmerzen werden, die wir erleiden müssen, um diesen Turnaround sozusagen hinzukriegen.
Aber so wie sich die Wirtschaft entwickelt bei uns jetzt in Österreich versus Europa, sollte ja der Schmerz größer werden. Also zumindest sieht es ja danach aus.
Das sieht danach aus, aber dennoch, und wir sind nach wie vor auch mit Palfinger sehr gut unterwegs in den USA, wir haben da wirklich das größte, stabilere Wachstum. Und auch vielleicht hier, wenn man das plakativ verwendet, amerikanische Cowboy reitet durch die Steppe, fällt vom Pferd. Was macht er? Putzt sich ab, schaut, ob er verletzt ist, reitet weiter. Der österreichische Cowboy fällt vom Pferd, schaut, wer hilft mir, wer war schuld. Und als drittes dann, wenn mir gar nichts anderes übrig bleibt, dann muss ich ja doch weiter.
Das ist ein schönes Beispiel, mit dem werden wir die Diskussion jetzt beenden. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für diese spannende Diskussion. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.
Das war der Systemtalk, der von der Presseredaktion in Unabhängigkeit gestaltet wurde. Er ist mit finanzieller Unterstützung der Industriellen Vereinigung Oberösterreich möglich geworden. Wir bedanken uns fürs Zuhören.